Wow! Da kommt man sogar Antwort am Sonntagmorgen. Hände gut. Hallo Daniel! Mega schön, seid ihr alle da. Heute ist ein spezieller Sonntag, wie jeden Sonntag. Aber heute ganz speziell, weil heute ist der dritte Advent. Wir feiern schon gleich die Geburtsparty von Jesus. Letzte Woche habe ich wieder einmal mehr das ein lustiges Bild gesehen, wo Jesus so dargestellt ist, ein Bild gemalt ist und er schaut so wie ins Bild und sagt, hey, bist du bereit für meinen Geburtstag? Mega lustig. Und ich habe mich auch einmal mehr wieder gefragt, wissen Sie, dass all die Leute, die so fleissig und gestresst sind, ein Geschenk kaufen? Ich habe es noch witzig gefunden. Ich so, hey, bist du bereit für meinen Geburtstag? Wir haben noch eine Woche Zeit und dann feiern wir ein grosses Fest. Ich freue mich mega auf das. Heute an diesem Gottesdienst erwartet euch mega viel Gutes. Und ich frage mich, ob ihr auch mega viel Gutes erwartet. Ob ihr irgendwelche Erwartungshaltungen habt. Es geht ein bisschen um das Thema Erwartungen heute. Der Hebi wird uns... Ja, übrigens, der Hebi. Ja, der Hebi. Geben wir ihm doch mal einen Applaus. Der Hebi ist da. Wuhu! Wir werden ihn dann noch sehen. Ich habe ihm es heute Morgen schon gesagt. Er sieht mega frisch und gut aus. Er wird uns in das Thema ein bisschen reinnehmen. Ich bin mega gespannt, was er uns wird sagen. Und so als Einstieg ist mir eine Geschichte in Sinn gekommen, die ich euch erzählen möchte. Viele von euch kennen die vielleicht sogar, aber es ist manchmal gut, sie wieder zu hören. Und zwar ist es so, es ist mal der Seefahrer Hans Jakobli gewesen. Hans Jakobli. Und er ist auf dem Thunersee am Fischen gewesen. Ich glaube, eklig kann man fischen auf dem Thunersee. Und es war aber so, dass ein krasser Sturm kam, ein Hurricane, ein Tornado, könnte man sagen. Und ist über das Thun hinweg gefegt und hat sein Boot gekentert. Und zudem hat es so stark geregnet, dass er nichts gesehen hat. Er hat kein Land mehr gesehen. Es war wie auf dem Meer. Der Horizont, an diesem Horizont hast du kein Land gesehen. Und der Hans Jakobli ist dort im Wasser gelegen. Es war nicht ganz warm gewesen, aber er war eben Christ gewesen. Das ist noch gut. Und er hat einen Helfer gehabt, er gewusst. Und er hat zu Gott gebetet und gesagt, hey Gott, hilf mir. Ich vertrinke sonst, ich ertrinke. Du musst mir helfen, du musst mich retten. Und dann geht es 5 Minuten. Und dann fährt das Kreuzfahrtschiff neben vorbei. Und der Captain stoppt. Fragt Hans Jakobli, der kennt ja seinen Namen nicht, aber er sagt einfach, kann man dir helfen, komm, ich helfe dir hier, Strickleiter, kann dich rausziehen. Und er sagt, nein, mein Gott rettet mich. Der Captain dachte, ja gut, dann gehe ich weiter, ich wollte auf Thun mit meinen Touristen. Fahrt er weiter Richtung Thun mit seinem Kreuzfahrtschiff. Und er, der Hans Jakobli bittet nochmal, sagt, hey Gott, ich weiss, du wirst mich retten. Und es geht nochmal 5 Minuten. Und er kommt so ein Helikopter, kommt zu fliegen. Und der Helikopterpilot sieht etwas im Wasser, kommt näher her und ruft aus, hey, kann man dir helfen, kann dir retten? Schau, die Strickleiter ist raufgekommen, ich ziehe die raus. Und so, nein, sagt der Hans Jakobli, Gott rettet mich dann schon. Der Helikopter geht auch weiter. Jetzt kommt der traurige Teil. Der Hans Jakobli ertrinkt. Ist im Himmel. Sollte man nicht lachen darüber. Und er ist vor Gott. Und er klagt Gott an und sagt, Gott, wieso hast du mich nicht gerettet? Und Gott sagt, ich habe dir ein Kreuzfahrtschiff vorbeigeschickt, ich habe dir einen Helikopter vorbeigeschickt und du hast nicht wollen. Was ist die Moral von dieser Geschichte? Wir haben Erwartungen, wie Gott sollte handeln. Und kann es auch sein, dass wir wegen unseren Erwartungen manchmal vielleicht an unserer Berufung, am Plan von Gott vorbeilaufen, weil wir es nicht sehen, was er eigentlich vorhat mit uns. Wahrscheinlich hat der Hans Jakobli Jesus auf dem Wasser erwartet. Dass er auf dem Wasser kommt zu laufen, wie es im Neuen Testament beschrieben ist, wie Jesus das gemacht hat. Ich glaube, Jesus kann das machen, kann das immer noch tun. Aber er hat tausende andere Wege, wie er wirken kann. Und ganz ehrlich, in meinem Leben merke ich das so, oft habe ich Erwartungshaltungen, wie mein Leben funktionieren soll. ich komme jetzt ans Ende meiner Ausbildung und frage mich so, was möchte ich weitermachen, jetzt beruflich? Jetzt muss ich mal schauen, was ich mit dem anfangen kann, was ich jetzt gelernt habe. Und irgendwie bist du so drinnen, so, was soll ich machen, soll ich das machen, soll ich das machen? Du bist die ganze Zeit am Abwägen und verpasst es vielleicht, dass der Gott bereits eine Tür hat aufgetan und einfach sagt, hey, look, du hast den nächsten Schritt. Ich kann mich noch zurückerinnern, als ich mich beworben habe für eine Lehrstelle Ende 9. Klasse. Ich habe keine Lehrstelle bekommen nach der 9. Klasse. Ich dachte, hey, hallo, wieso? Das kann doch nicht sein, es hat mich angeschissen. Und dann habe ich ein Jahr HMS gemacht. Habe mit HMS angefangen, aber gewusst, ich möchte die HMS nicht machen. Ich habe es mal gemacht. Habe mich nochmal beworben im ersten Jahr von der HMS für Lehrstelle als Chemielaborant und eine Lehrstelle bekommen. Eine Bewerbung geschrieben, die Lehrstelle bekommen. Die HMS war ein sehr gutes Jahr, das Jahr, das ich dort machen durfte. Und ganz ehrlich, ich würde nicht hier stehen, wenn das nicht so wäre passiert. Das Problem war aber, ich hatte andere Erwartungshaltung an mein Leben, wie mein Leben funktionieren sollte, wie Gott in meinem Leben agieren sollte, so dass ich es gar nicht gecheckt habe, was er eigentlich vorhatte. Das Jahr HMS ist für mich, und das würde auch meine Mami bestätigen, eines der besten Jahre gewesen. Ich bin von einem durchschnittlichen, eher schlechteren Schüler zu einem guten Schüler geworden. Und ich weiss nicht, was dann passiert ist, aber mir hat es gut getan. Und ich glaube, Gott hat ein Jahr gebraucht für mich, für das ich jetzt an diesem Punkt sein kann. Die Frage ist, zu was treibt dich deine Erwartungshaltung? Führt es dich? Macht es dich frei oder macht es dich eher engstirnig und verpasst es vielleicht etwas? Und ich möchte, dass wir heute offen sind. Dass wir auch uns kehren und die Erwartungshaltung, die wir haben, versuchen zu challengen. Ein bisschen uns zu fragen, ist das wirklich wahr? Und ganz speziell in der Predigt, ich freue mich nochmal, Hebi, dass du da bist und zu diesem Thema uns so ein bisschen mitnehmen. Und was heisst das? Die geistige Sicht. Ich freue mich mega. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ich möchte noch beten zum Anfang. Jesus, ich danke dir viel, viel mal, dass du heute da bist. Jesus, wegen dir feiern wir Gottesdienst. Wegen dir sind wir da. Wegen dir haben wir Leben, haben wir das ewige Leben. Ich danke dir einfach viel, viel mal für das. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns einfach heute Morgen auf eine ganz neue Art begegnest und uns herausforderst. Die Sachen, die wir uns daran klammern, vielleicht glauben, dass sie so sein sollten, dass wir von dem loslassen dürfen und uns neu überraschen lassen von dir. Weil Gott, ich glaube, du hast so viele verschiedene Seiten und du willst uns jeden Tag neu überraschen und so auch heute. Amen.
Ja, wie geht's mir nach 5 Monaten fegfreien Zone? Nein, so fegfrei war die nämlich gar nicht. Ich war zwischendurch immer wieder im Kontakt mit Leuten aus der Gemeinde. Wir haben ja mit den Senioren zum Teil gewisse Sachen zusammen gemacht. Bei jemanden, die auch im Büro ausgegangen. Von dort her ist fegfreie Zone völlig übertrieben, wenn ich das so sage. Wie ist es mir gegangen, als ich im August in der FMG wieder gestartet habe? Das war interessant. Es ist mir fast ein bisschen so vorgekommen, wie man nach einer langen, langen Reise, vielleicht nach einer Weltreise, zurück in die eigenen 4 Wände kommt. Und es ist interessant, was dann passiert. Da schlägt einem auf der einen Seite ein Wohlungsgerüchli entgegen. Und da kommt einem auf der anderen Seite auch ein Stallgerüchli entgegen. Es hat sowohl Schönes wie weniger Schönes, wo man dort wieder erlebt. Aber das Schöne ist, ich weiss, die Gemeinde hat es dringend nötig, dass wieder ein Pastor ist gekommen. Und ich weiss auch im Moment, dass dort mein Platz ist und dass ich dort am richtigen Ort bin. Und der mit dem Bart ist einfach so gekommen. Ich habe im Oktober gemerkt, ich würde 50. Und ich bin jetzt also 50. Und habe während 50 Jahren nie geschaut, wie das aussehen könnte. Der Happy Geiser mit Bart. Und darum habe ich gerade den Gemeindewechsel. Wir sind da noch im Sommer auf Portugal gegangen. Und das Gefühl gehabt, jetzt Portugal, da tust du mal ein bisschen provisorisch profilen und schauen, wie das ankommt. Und ja, die Feedbacks sind so moitié, moitié. Die einen finden es gut und die anderen finden vielleicht, ja, tu doch das pubertäre Gestrüpp wieder ab. Oder, ich überlasse euch wieder darüber denken, auf alle Fälle. Ich habe mir auf die Weihnachten einen neuen Trimmer gewünscht. Das heisst, ich muss mir noch ein bisschen stehen, sonst kann ich mein Weihnachtsgeschenk nicht wirklich amortisieren. Richtig. Ja. Gut, ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, heute zu euch zu kommen. Ich sage immer wieder, ich habe eigentlich wie zwei Seelen in meiner Brust. Ich habe zwei Gemeinden in meiner Brust mittlerweile. Und das eine ist ganz klar, die FMG, und das andere ist ganz klar, die Weg. Und von dort her finde ich es ja schön, wenn wir auch miteinander unterwegs sein können, auch immer wieder Berührungspunkte haben zusammen. Auch wenn ich, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, jetzt einfach in einer anderen Abteilung tätig bin. Also, jetzt zu unserer Predigt heute. Ich habe auch noch selten mal so brütet über einen Titel von einer Predigt und ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, der ewig Erwartete kommt unerwartet. Wir werden heute Morgen miteinander eine Prophezeiung anschauen aus dem Prophet Micha und ich werde uns die kurz vorlesen. Da steht geschrieben, Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Da sagt also der Prophet Micha rund 700 Jahre, bevor Jesus Christus auf die Welt kommt, sagt der Prophet Micha, der Messias, den ihr alle erwartet, der kommt einmal in Bethlehem, in dieser kleinen, unbedeutenden Stadt, nicht weit weg von Jerusalem, kommt er auf die Welt. Und die Schriftgelehrten, die führenden Juden, die waren eigentlich in dieser Messias-Erwartung unterwegs gewesen. Und interessant ist eigentlich, obwohl dass sie diese Prophetie hatten, haben sie den Messias letztendlich verpasst. Und das hat mich schon beschäftigt. Wie schaffst du es, dass, auch wenn du eine relativ genaue Prophetie hast, auf das, was dann kommt, dass der Erlöser der wird von dem Bethlehem kommen und dann kommt er auf das Bethlehem zu Boden. Und was passiert? Du verpasst es nicht. Die Bibelstelle, wie wir sie hier haben, die hat in einer anderen Geschichte eine grosse Bedeutung bekommen. Nämlich in der Weihnachtsgeschichte. Und darum möchte ich uns diese Geschichte auch noch kurz lesen, als Parallelstelle dazu. Also müsst ihr immer daran denken, die Prophetie ist 700 vor Jesu Geburt, ist die den Israeliten gegeben worden. Und jetzt machen wir einen Sprung machen, zur Zeit der Geburt von Jesus Christus, also im Jahr vielleicht 4 vor Christus, sagt man ja. Und dort steht nachher geschrieben, ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und jetzt kommt eben die Prophetie aus Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Also, ihr merkt, die Prophetie kommt noch einmal zur Geburt von Jesus Christus. Und was mich interessant dünkt hat, die Prophetie, die löst bei den Leuten ganz unterschiedliches aus. Und es ist mir fast ein bisschen so vorgekommen, oder vor 10 Tagen hat der Donald Trump ja auch etwas rausgelassen. Er hat gesagt, ja, Jerusalem wird jetzt neu als Hauptstadt von Israel akzeptieren. Und was ist passiert? Es hat ganz unterschiedliche Reaktionen gegeben. So die evangelikalen Christen in Amerika, die haben gesagt, wow, endlich, Judihui, jetzt ist Jerusalem Hauptstadt von Israel. In der Migros-Zeitung hat man das Bild vom Erdogan gesehen und der Erdogan, der sich überlegt, wegen dessen die diplomatischen Beziehungen abzubrechen. Und da gibt es ganz viele andere Leute, die dieser Mitteilung oder dieser Aussage, die wie Angst haben. Was löst jetzt so eine, sie sagen, die unbedachte Äußerung von einem Donald Trump, was löst das jetzt aus in Jerusalem? Also, wir haben eine Aussage und 3 völlig unterschiedliche Reaktionsweisen. Und die völlig unterschiedlichen Reaktionsweisen, die sind natürlich, kommen von dort her, dass da Leute sind mit unterschiedlichen Motiven, mit unterschiedlichen Haltungen, mit unterschiedlichen Überzeugungen. Und das führt dann eher zu einer völlig unterschiedlichen Einschätzung von der Situation. Und das ist mir fast ein bisschen hier, fast ein bisschen ähnlich vorgekommen. Wir haben auch 3 ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir haben 3 völlig unterschiedliche Haltungen. Wir haben dann 3 unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben nämlich 3 verschiedene Personengruppen. Da haben wir auf der einen Seite die 3 Weisen, die von weit, weit her eben sind daherkommen, die wie den Stern haben gesehen und sie haben gesagt, wir wollen den neugeborenen König wollen wir suchen. Wir haben auf der anderen Seite den Herodes, weil die 3 Weisen sind näher zum Herodes gegangen und der Herodes hat das mitbekommen, dass irgendwelche anderen Leute, die sagen, es gäbe einen neugeborenen König in Jerusalem. Was? Ein neugeborener König? Hey, hier bin doch eh der, der die Hose anhat, oder? Und was macht der Herodes? Der ist völlig irgendwie ein bisschen abgetrauen, hat Schwierigkeiten, die ganze Situation nicht so richtig einzuordnen. Und er sagt, ich gehe zu denen, die wissen, was Sache ist. Ich gehe zu den Juden, zu den Schriftgelehrten. Die sollen mir erklären, was es mit dem neugeborenen König der Juden zu tun hat. Und dann ist er dann gegangen zu denen. Und dann kommen doch die Schriftgelehrten und brüten über die Heilige Schrift. Und sie kommen haargenau mit dieser Prophezeiung. Und jetzt wollen wir mal kurz die Spalten hier vorne füllen und schauen, was effektiv passiert. Also, wir haben die 3 Weisen. Sie suchen den neugeborenen König in Bethlehem. Sie hören die Prophetie und sie machen sich näher auf den Weg und sagen, ja, wenn das dort geschrieben steht, dann gehen wir dorthin. Dann gehen wir ihn suchen. Wir haben einen entscheidenden Hinweis bekommen und jetzt gehen wir schauen, ob das stimmt. Sie suchen und gehen. Was passiert mit dem König Herodes? Wir haben gelesen, Er ist zutiefst erschrocken, der Mann. Ihn hat das unsicher gemacht. Neugeborener König von den Juden, das heisst, da kommt irgendwie ein Ungemach auf mich zu. Da könnte man mir Rangabstrittung machen. Da müssen wir gut her schauen. Er ist erschlüpft. Und was mich aber noch fast am meisten beschäftigt hat im ganzen Innen, sind die Schriftgelehrten. Die Donnersketzer Schriftgelehrten, die eigentlich ja so wissen, was Sache ist, die bleiben einfach auf der faulen Haut. Die machen nichts. Man liest nichts. Das hat mich brutal irritiert. Obwohl sie den Messias erwarten, obwohl sie merken, da ist jemand da, der den Messias sucht, bleiben sie völlig passiv. Ist doch noch einigermaßen komisch. Wir wollen schauen, was für Haltungen hinter diesen Reaktionsweisen stehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die drei Weisen aus dem Morgenland, die waren auf der Suche. Die waren offen. Die hatten nicht irgendwelche fixe Vorstellungen, wie das jetzt muss kommen. Sie waren froh und dankbar für jeden kleinsten Hinweis. Sie haben den Stern gesehen, sie haben gewusst, das ist etwas Grossartiges. Sie mussten den suchen, sie wollten den finden. Sie waren auf der Suche. Was war mit dem König Herodes? Sein Problem, seine Haltung war die, er hat sich von der Angst leiten lassen, weil er eben ganz hohe Machtansprüche hatte. Er hatte Angst, seine Macht könnte dann vielleicht irgendwo leiden. Und darum ist er erschlüpft. Das steckt ja hinter dem Erschlüpfen. Was war denn bei den Schriftgelehrten? Ich glaube, die waren festgefahren. Die Schriftgelehrten waren festgefahren in ihren eigenen Vorstellungen. Sie hatten auch fest den Eindruck gehabt, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Sie wissen, wie es der Karren zu laufen hat. Sie wissen, wie der Messias daherkommen müsse. Und das, was sie da erleben mit dem Jesuskindli, das hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Sie haben nichts damit anfangen, dass Jesus Christus in aller Schwachheit auf die Welt kommt. Dass Gott in Schwachheit in Form von einem kleinen Kindli, wo in die Hose macht, wo hilflos ist, dass Gott so auf die Welt kommt. Das haben sie sich nicht vorstellen können. Sie hatten ganz andere Bilder von dem Messias. Sie hat das Gefühl gehabt, der Messias, der müsse in Jerusalem kommen. Sie hat das Gefühl gehabt, der Messias, der komme als Herrscher, der komme jetzt den Römer so richtig die Hühner reintun. Sie haben so irgendwelche Robin Hood-Vorstellungen gehabt. Und das hat nicht korrespondiert mit dem Bild von dem kleinen Jesuskind. Interessant ist jetzt, wenn man mal schaut, zu was die Haltungen letztendlich geführt haben. Welche Ergebnisse dort daraus erfolgt sind. Die drei Weisen, die finden Jesus Christus. Und sie finden dort bei Jesus Christus den Frieden von dieser Welt. Sie kommen zur Ruhe. Sie finden das Brot vom Leben. Interessant ist ja auch noch, was Bethlehem übersetzt heisst. Bethlehem heisst übersetzt, das ist das Haus vom Brot. Und Jesus Christus, der das Brot vom Leben ist, kommt im Haus vom Brot zur Welt. Und die drei Weisen aus dem Morgenland finden dort das Brot vom Leben. Sie erkennen, da ist mehr. Da ist eben wirklich Gottes Sohn auf die Welt gekommen und sie können anfangen anbeten. Absolut faszinierend. Was passiert mit dem Herodes? Wir wissen es alle, wir kennen es aus der Bibel. Der Mann ist so gefangen in seinem Hunger nach Macht. Ist so gefangen und so verfolgt von dieser Angst, er müsse die Macht abgeben, dass er einen radikalen Weg wählt und sagt, okay, ich weiss nicht, welches das der König der Juden ist, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse alle Säuglinge umbringen. Und so kommt es dann zu diesem Kindermord, zu dieser absoluten Tragik, ein Gemetzel ohne Gleichen. Oder man kann sich das ja fast gar nicht vorstellen, wie das zu und her gegangen ist. Aber diese Haltung, die führt zu so einem Ergebnis. Was passiert bei den Schriftgelehrten? Die Schriftgelehrten, sie verpassen den Messias. Sie verpassen ihn. Und das ist etwas, das ich fast nicht verstehen kann. Das ist das, was mich im Vorfeld fast am meisten beschäftigt hat. Wie kommt das? Die haben so viele Prophezeiungen auf Jesus Christus her. Und Jesus kommt auf die Welt und sie verpassen ihn. Und ich habe gemerkt, ja, man kann Jesus Christus, der Sohn von Gott, verpassen. Man kann ihn verpassen. Ich hoffe, ihr spürt und merkt, in dieser Geschichte da ist eine unglaubliche Dramatik drin. Und ich habe für mich jetzt so in einem zweiten Teil möchte ich mit ein bisschen schauen, was lernen wir im Blick auf unser Leben? Was lernen wir im Blick auf die drei Weisen? Was können wir von ihnen lernen? Was lernen wir aus der Tragödie von Herodes? Was lernen wir letztendlich aus der Tragödie der Schriftgelehrten? Und da möchte ich jetzt noch im zweiten Teil kurz darauf eingehen. Was ich von den drei Weisen aus dem Morgenland möchte lehren, ist, was haben sie gemacht? Sie haben das Weltgeschehen beobachtet. Sie haben die Gestirne beobachtet und haben irgendwie festgestellt, oh, das ist ein wunderbarer Stern. Sie haben noch nicht einordnen, was das Ganze soll. Aber sie haben sich aufgemacht. Sie haben geforscht. Und sie sind dann aufgebrochen nach Jerusalem. Und sie haben dort weiter geforscht und gefragt, wer hilft uns weiter? Sie sind dort hergegangen, was für sie naheliegend war, nämlich beim Herodes, sie sind gefragt. Und dann haben sie den Schriftbezug bekommen. Und der Schriftbezug hat sie dann letztendlich ans Ziel geführt. Und was mich da fasziniert, ja, wir sollen das Weltgeschehen beobachten. Wir sollen es beobachten. Wir sollen mit wachen Augen durchs Leben gehen. Wir sollen schauen, was läuft in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Ja, das sollen wir. Aber wir sollen das, was wir sehen und beobachten, vergleichen mit dem, was in der Schrift, in der Bibel geschrieben steht. Und eigentlich das, was in dieser Welt läuft, durch Brüllen oder durch einen Feldstecher von der Bibel anschauen. Und dann werden wir, wenn wir am Suchen sind, was ist der richtige Weg, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Gott uns der Weg wird zeigen, dass wir Jesus auch nicht werden verpassen, wenn er zum zweiten Mal wird wiederkommen. Also ich glaube, wir können von diesen drei weisen Männern aus dem Morgenland ganz viel lernen. Sie haben eine ganz gute Haltung, eine gute Gesinnung an den Tag gelegt. Was lernen wir? letztendlich vom Herodes. Ich habe es auf einen Satz reduziert. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist ein überaus schlechter Ratgeber. Und das ganze Machtgebaren, das Streben nach weltlicher Macht, nach ich muss zum Zug kommen, ich muss meine Position absichern, ich will der Grosse sein, ich will stark sein, ich will können über andere bestimmen. Das führt letztendlich nicht zu wahrem Leben, sondern es führt letztendlich im Fall vom Herodes sogar zum sehr, sehr tiefen Fall. Der Mann, der ja dann auf eine ganze, ich kann es nicht anders sagen, traurige Art und Weise qualvoll gestorben ist, weil er sich von dieser Angst hat treiben lassen. Und schaut, ich glaube, wir stehen manchmal auch in der Gefahr, dass wir uns von der Angst leiten im Alltag. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus, dass Gott Liebe ist. Und dort, wo Liebe ist, dort ist keine Angst. Und darum, dort, wo wir uns von der Angst treiben lassen, sind wir nicht in der Liebe drin. Da sind wir nicht bei Jesus Christus. Dort sind wir nicht beim Leben. Und darum kommen wir doch in eine angstfreie Zone, die eben geprägt ist von dieser Liebe. Was lernen wir im Blick auf die Schriftgelehrten? Eigene Vorstellungen versperren uns die Sicht auf Gottes Heilshandeln. Ich weiss, wir alle zusammen haben unsere Vorstellungen. Und wir beten in der Regel gemäß unseren Vorstellungen. Wenn ihr wollt wissen, was ihr für Vorstellungen habt, dann müsst ihr einfach mal genau analysieren, wie ihr betet. Dann merkt ihr, was ihr eigentlich für ein Bild habt, wie Gott jetzt gerade müsste wirken und handeln. Aber ich stelle immer wieder fest, die Bibel ist voller Überraschungen. Und schaut, im Blick auf meine persönliche Entwicklung, im Blick auf die Gemeindeentwicklung, im Blick auf das Weltgeschehen, wir haben unsere fixen Vorstellungen. Es hat übrigens überhaupt nicht eigentlich meiner urtümlichen Vorstellung entsprochen, dass ich wieder zurück in die FMG gehe. Habe ich so nicht wirklich auf dem Radar gehabt. Und es gibt ganz viele, die sagen, das macht man auch nicht. Das entspricht nicht den Erkenntnissen menschlichen Denkens, dass einer wieder zurückgeht, dorthin, wo er schon mal war. Und das hat mich unglaublich auch machen lassen, zu zögern. Ist das der richtige Weg? Ist das wirklich jetzt dran? Dann habe ich auch irgendwie gemerkt, es geht nicht um meine Vorstellung, es geht auch nicht um die Vorstellung von meinen Mitmenschen, sondern es geht um Gottes Vorstellung. Und wenn Gott mich dorthin führen will, dann führt er mich dorthin. Und dann führt er mich nicht noch jemand anders her. Und schaut, so habt auch ihr eure Vorstellungen, vielleicht im Blick auf die Gemeinde, wie es jetzt weitergehen soll. Man hat fixe Vorstellungen, jetzt müsste doch das geschehen oder das müsste geschehen. Oder eins müsste kommen. Gott schreibt Geschichte. Aber Gott schreibt Geschichte nach seinen Vorstellungen. Oder dann haben wir irgendwie unsere persönliche Entwicklung und haben das Gefühl, ja, jetzt bin ich vielleicht sogar noch krank. Und Gott müsste mich doch jetzt unbedingt heilen. Er müsste mich doch unbedingt jetzt vielleicht im nächsten Jahr die Frau zeigen, die gerade für mich bestimmt ist und so weiter. Oder ich merke, dass ich manchmal so Vorstellungen habe. Gott schreibt Geschichte mit deinem Leben. Aber er schreibt Geschichte mit deinem Leben auf seine Art. Die Frage ist, sind wir offen, bist du offen für die Vorstellungen von Gott? Oder bist du gefangen in deinen ganz subjektiven Vorstellungen, wie Gott jetzt muss eingreifen muss, handeln muss? Und wenn wir gefangen sind in unseren Bildern, wie Gott muss wirken, dann ist die Gefahr relativ gross, dass wir Gottes Wirken verpassen. Weil wir Gottes Wirken gar nicht mehr kennen. So ein bisschen zusammenfassend habe ich mich auch gefragt, wo ist denn der Stolperstein beim Herodes gewesen? Beim Herodes ist der Stolperstein, glaube ich, beim weltlichen Machtanspruch gewesen. Ich habe mich gefragt, wo ist denn der Stolperstein letztendlich bei den Schriftgelehrten gewesen? Der Stolperstein bei den Schriftgelehrten war in der geistlichen Hochmut gewesen. Im geistlichen Hochmut. Die waren geistlich hochmütig. Sie hatten eben die Wahrheit gepachtet. Und es gibt immer wieder Christen, Land auf, Land ab. Und es gibt Christen in der FEG, es gibt Christen in der FMG, die leiden unter geistlicher Hochmut. Sie haben das Gefühl, sie wissen, wie Gott wirkt. Und was jetzt gerade der nächste Schritt ist für Gott. Aber geistlicher Hochmut führt dazu, dass man Gott und sein Heilshandeln verpassen kann. Darum prüft euch selber, in welcher Haltung dass ihr unterwegs seid. Wo dass ihr vielleicht Gott mit eurem Denken im Weg steht. Wo dass ihr Gottes Wirken gar nicht erkennen könnt, weil ihr fixiert seid auf das Bild, wie Gott muss wirken. Was war das Geheimnis von den drei Weisen aus dem Morgenland? Wenn wir vorhin das Problem vom geistlichen Hochmut hatten, müsste ich sagen, das Geheimnis von ihnen war die geistliche Armut oder die Demut, die sie an den Tag gelegt haben. Sie sind Hilfe holen, fragen. Und das hat letztendlich so viel bewirkt in ihrem Leben, dass sie das Brot vom Leben Jesus Christus gefunden haben. Ich glaube, die Geschichte, die lehrt uns aber auch ganz viel darüber, wie Gott ist. Und mit dem möchte ich endlich abschließen heute Morgen. Was lernen wir über Gott? Ich glaube, wir lernen über Gott, dass sich unser Gott ankündigt. Das finde ich absolut faszinierend. Jesus Christus hat sich angekündigt. Gott hat dem Micha gezeigt, ja, der Messias, der kommt in Bethlehem auf die Welt. Er kündigt sich an. Was mich auch faszinierend dünkt, der Gott, der sich ankündigt, ist absolut vertrauenswürdig. Unglaublich vertrauenswürdig. Das, was dort in dieser Micha-Stelle geschrieben ist, der erste Teil ist bereits in vollem Mass in Erfüllung gegangen. Wenn man dann ein bisschen weiterliest, Micha 1, 3, 4, wo wir dann noch lesen, dass der Jesus eben kommt, um Frieden herzustellen, dann kann man sagen, ja, okay, er hat stellt Frieden her in unseren Herzen und so weiter. Das würden wir dann sagen, das ist ja in Erfüllung gegangen. Aber wir sehnen uns noch nach einem grösseren Frieden auf dieser Welt. Da ist sicher noch einiges, das noch in Erfüllung gehen wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. Aber er ist vertrauenswürdig, weil er das, was er verheisst, wirklich auch tut, wirken und schenken. Und was mich natürlich auch fasziniert, und das ist jetzt, da müssen wir jetzt auch länger ausholen können, aber in der Heilsgeschichte immer wieder zu sehen, Jesus Christus oder Gott erwählt oft das angeblich Schwache. Es ist interessant, dass gerade ein kleiner Prophet diese Prophezeiung gemacht hat. Es war nicht einer der grossen Propheten. ist interessant, dass Jesus Christus gerade in Bethlehem auf die Welt kommt, nicht in Jerusalem. Oder wenn ich meinen Sohn irgendwo einführen möchte, dann würde ich sagen, der muss mit Fanfaren empfangen werden, der muss irgendwo in der Hauptstadt empfangen werden und dem muss man schon ein bisschen irgendwie zu spüren geben, dass er willkommen ist. Und Gott erwählt sich, für hier auf die Welt zu kommen, ein kleines unbedeutendes Käffchen, irgendwo fernab von Jerusalem, in einem Stall, oder eben, man geht davon aus, dass es irgendwie, Stall ist noch fast gut ausgedrückt, das ist so eine Felskluft, wo man irgendwie Tiere hatte. Dort kommt er zu Boden. Gott erwählt sich zu schwachen. Und was mich dann auch noch wiederum fasziniert, ist, dass seine Schwäche letztendlich stärker ist als alle Macht dieser Welt. Oder das zieht sich ja näher durch, bis an das Kreuz von Golgatha, wo man menschlich gesehen muss sagen, der Jesus hat ja eine Niederlage erlitten dort am Kreuz. Wird hingerichtet. Das ist eine absolute Schwäche. Das hat man ihm ja vorgeworfen, die Leute am Kreuz, die haben gesagt, ja komm doch oben nachher, du kannst dir ja nicht einmal selber helfen. Aber gerade die Schwäche ist die Voraussetzung, dass Gottes Allmacht und Grösse nachher zum Zug kommen kann. Gottes Schwäche ist viel stärker als alle Macht dieser Welt. Und darum wollen wir uns wirklich in dieser Weihnachtszeit besinnen auf den grossen, gewaltigen Gott, der in Schwachheit auf die Erde kam, in seinem Sohn Jesus Christus. Wir wollen die Schriftgelehrten als Vorbild nehmen, nicht die Schriftgelehrten, die Weisen aus dem Morgenland als Vorbild nehmen. In ihrer suchenden Haltung. Und wir wollen uns kritisch in Frage stellen, wo stehe ich mir selber im Weg, weil ich ungesunde Machtansprüche habe. Wo stehe ich mir selber im Weg, weil ich mit falschen Vorstellungen unterwegs bin. Wir werden jetzt nochmal einen Moment haben, wo wir vor Gott kommen. Und es wäre cool, ihr würdet das mitnehmen. In die Fragen vor dem Thron von Gott, wenn wir kommen und stehen und fragen, ja, Gott zeigt mir, wo ich mit falschen Vorstellungen unterwegs bin. Gott zeigt mir, wo dass ich hochmütig unterwegs bin. Wo wir aber auch dankbar hineingehen in die Zeit, weil Gott absolut vertrauenswürdig ist. Weil er auch gerade die Schwachen erwählt. Oh, Hand aufs Herz. Wer von euch fühlt sich nicht manchmal schon schwach? Es ist doch auch eine gewaltige Botschaft zu wissen, Gott erwählt die Schwachen und nicht stark. Und seine Schwäche ist viel grösser als alle Macht der Welt.